What are you doing up at this hour of the night?
What are you doing up at this hour of the night?
Prevention of crime. Every hour of the day and night.
Movie.
Break.
Is the team that protects your property and you.
Hallo und herzlich willkommen zum Movie Break Podcast. Heute Tag 5 von der Mostra in Venedig. Ich bin immer noch Patrick und neben mir ist wie immer
Lida. Hallo.
Hi Lida, wie geht es dir denn heute, Tag 5?
Ja, ich bin wieder brei, weil ich heute früh aufstehen musste und die üblichen 2 Wettbewerbsfilme zu gucken. Zum Glück ist aber aus unerfindlichen Gründen heute Abend keiner determiniert. Also heute sind nur diese 2 am Morgen auf dem Plan. Meistens sind es eben 3, 2 am Morgen, einer am Abend. Und diesmal gibt es aber einen freien Abend, sodass ich mir einen Out-of-Competition-Film angucken könnte. Aber den kann ich auch einfach canceln, weil ich schon so ein Gefühl habe, dass der ja austauschbar sein wird.
Mhm. Und wir haben heute mal das, was wir bisher ein bisschen vernachlässigt haben. Wir, so in Cannes zum Beispiel oder in Berlin, haben wir auch immer versucht, diese Kritikerstimmen in diesem Grid, was ja immer so festgehalten wird mit Sternen, wollen wir heute mal so ein bisschen mitnehmen. Und ist gar nicht so schwer zu sagen, weil die einem hier nicht wie bei anderen Festivals noch so ein Durchschnittsranking geben. Aber mir scheint, dass Maria generell sehr gut weggekommen ist und auch The Order.
Über den wir noch reden, genau.
Genau, über den werden wir gleich reden. Lohnt es sich eigentlich schon so ein kurzes Zwischenfazit zu machen, so an Tag 5? Ist es bisher ein Festival, mit dem man zufrieden sein kann? Oder?
Also ich muss sagen, mir fehlen so ein bisschen die großen Highlights, mir fehlen auch ein bisschen so die Kontroversen. Weil letztes Jahr natürlich, also einerseits will ich selbstverständlich hier keine Woody Allens haben und keine Polanski-Filme.
Aber wenn sie nicht da sind, ist es auch doof. Ne?
Aber so hat man halt das Gefühl, naja, das wäre jetzt sehr zynisch gesagt, aber auf gewisse Weise hast du natürlich sowas, dass man sagt, hier gibt es nichts wirklich, worüber geredet wird. Kein Film hat bis jetzt irgendwie Tabus gebrochen oder wirklich das Publikum in Aufruhr versetzt, sei es im Positiven oder Negativen. So hat man auch das Gefühl, dass der Wettbewerb sehr smooth ist, sehr glatt. Es gibt auch viel, ich sag mal, Hochglanzkino, auch so kunsthandwerkliches Hochglanzkino, aber es hat doch alles eine gewisse, ich sag mal, Konformität und Konventionalität. Und natürlich auch das, was wir schon mehrfach angesprochen haben, die alte weiße Männerriege und viele Leute, die hier regelmäßig präsent sind, sodass da auch nicht die große Abwechslung da ist, obwohl man zumindest ein paar neue hat.
Ja, und ich glaube, da sind noch ein paar kleinere Sachen, die ich entdecken möchte. Also irgendwann ganz spät am Festival kann ich endlich diesen Super Happy Forever nachholen, den du ja ganz gut fandest. Und es gibt auch noch so einen vietnamesischen Film, auf den ich gespannt bin. Was ist mit Butterfly?
Ja, ich weiß, welchen du meinst. Ich habe jetzt auch den vollen Titel, weil das so ein ganz komplizierter, langer Titel war. Aber ja. Ich weiß, welchen du meinst.
Genau, es gibt so ein paar kleine Sachen. Ich will auch noch am 5. September ist hier Joanna Hawke, die ist ja in der Jury, also die Präsidentin der Nebensektion, Giornate degli Autori, und da hat sie eine Masterclass, also das sind auch so Sachen, auf die ich mich freue. Ich war ja ein bisschen vor den Kopf gestoßen, es gab hier so am ersten Tag, da war ich bei so einem Gespräch von einem französisch-marokkanischen Autor, Talal Benjelloun, also gar nicht so unbekannt, aber da hieß es eben es ging eigentlich in dem Gespräch hier am Rande der Biennale, es ging so um Frieden und wie Frieden und Krieg und wie das zur Zeit eigentlich zu denken ist. Und das ganze Poster und so war alles auf Englisch, aber es war dann tatsächlich nur auf Italienisch und Französisch, und wurde ich ein bisschen unter falschen Tatsachen dahin gelockt, aber bei Joanna Hawke kann ich mich ja schon darauf einstellen, dass da Englisch gesprochen wird, also darauf freue ich mich dann schon. Du hast schon ein bisschen gesagt, viel männerlastig hier, und heute wird, glaube ich, der Männer-Overkill, den wir hier im Podcast anbieten werden, was nicht nur darauf zurückzuführen ist, dass die ganzen Regisseure alle Männer sind, es geht auch eigentlich nur um Männer in all den Filmen, über die wir heute sprechen. Und wir dachten, wir machen mal den Anfang mit The Order. Das ist ein Film, den hattest du schon gestern gesehen, den habe ich heute Morgen nachgeholt. Und ja, Justin Kurzel, das ist ein australischer Filmemacher. Ich habe den zum ersten Mal wirklich wahrgenommen, obwohl im Nachhinein waren mir andere Filme auch zumindest ein Begriff, aber ich habe seinen ersten Film gesehen in Cannes 2021, das war Nitram. Und davor hat er eben auch Macbeth gemacht, 2015, ich glaube, das war mit Fassbinder.
Ja, das war eine ganz großartige Shakespeare-Adaption, die auch viele wirklich subtile Themen aus Shakespeares Werk rausgeholt hat. Also ich war sehr beeindruckt.
Ah ja, und bei Assassin's Creed, warte, war Fassbinder auch in der Macbeth? Verfilmung?
Ich denke,
hat
er
den da
drin.
Gleich mitgenommen zum nächsten Projekt?
Ich glaube, er war da drin. Ich glaube, er hat sogar Macbeth gespielt.
Naja, und dann wahrscheinlich, wie es dann so ist, wenn man so einen mindestens mäßigen Erfolg hat, dann kommen halt irgendwie die Franchises auch rein. Und so war das dann offenbar mit Assassin's Creed. Aber Videospielverfilmungen, die sind ja immer so ein bisschen verflucht. Ne? Da hat es noch nicht so viele positive Ausreißer gegeben. Wie dem auch sei, The Order ist jetzt sein neuester Film. Im Kinoformat daher ist ja nicht immer hier so, dass man wirklich mal die ganze Fläche ausgebreitet auf der Leinwand, also 21:9. Super digitaler Film, muss ich sagen. Also das sind manchmal Sachen, die mir sofort ins Auge stechen, wenn ich gerade über einen Film, den wir später noch reden werden, The Brutalist, der ja so
70 mm.
Ja, genau, so unfassbar analog daherkommt und dann fällt sowas eben schon auf. Und ja, das ist ein Film, der basiert auf wahren Begebenheiten, ist angesiedelt in den 1980er Jahren im Pacific Northwest. Ich habe da auch mal ein Jahr gelebt, also ich habe mir, ist natürlich jetzt dankbarerweise, habe ich mich da an keine Sachen so wirklich erinnert gefühlt. Das wäre ein bisschen traurig, ehrlich gesagt. Aber es geht da eben um die Aryan Nation, also es geht um die White Supremacists in den 80er Jahren, die eben ja wirklich Terrorismus begangen haben und diese Bewegung spaltet sich aber im Laufe des Films, also hat sich eigentlich schon, wenn der Film einsetzt, aufgespaltet, aber immer noch ein bisschen mehr und es gibt eine bestimmte Fraktion, angeführt von
Robert Matthews, Nicholas Holt gespielt wird.
Genau, und der radikalisiert sich eben noch ganz stark und dort gibt es eben Waffengewalt, Waffenüberfälle und so weiter und dann gibt es noch so eigentlich einen viel strategischeren Mann im Hintergrund, der versucht eher, das über die politische Schiene zu lösen. Also seine Machtfantasien von den weißen Amerikanern so, und dass man eher sich im Kongress mehr und mehr einnistet und den langen, müßigeren, aber vielleicht auch ja, profitableren Weg geht. Über die Institutionen und so weiter. Ist natürlich alles vom Thema her sehr erschreckend, aber erschreckend auch vertraut in gewisser Hinsicht. Es hat ja viele Anschläge auch gegeben in den letzten 15 Jahren von genau solchen Leuten. Und Justin Kurtzer, der hat ja auch diesen Nitram eben gemacht, wo es ja auch um so einen weißen Insel ging. Ja, wir haben noch in den Hauptrollen natürlich ganz groß Jude Law, der ist hier der immer so
FBI-Agent.
Genau, der aber eigentlich auf so einen Schreibtischjob verfrachtet wurde, der jetzt aber wieder zurückkommt. Und wir haben noch Ty Sheridan ja, im Zentrum. Und ja, wie hat dir der Film so zugesagt? Also fandest du den spannend, so als Thriller?
Er hat mir sehr gut gefallen und ich bin jetzt nicht unbedingt der größte Thriller- oder Cop-Film-Fan, aber Justin Kurzel schafft es da wirklich, das Genre auf eine Weise aufzuarbeiten, die es über ein bestimmtes Fandom hinaus spannend und interessant macht. Und gerade weil ich ja auch politische Filme sehr mag und dieser Film auch absolut den Finger in die Wunde legt und auch ganz deutlich zeigt, was die Vorgänge, aber auch die Parallelen zur Gegenwart sind. Das heißt, man sieht einmal, wie sich bestimmte Dinge in der Gegenwart wiederholen, die damals schon passiert sind, aber auch wie bestimmte Dinge, die wir heute erleben, damals eben darin verwurzelt waren oder auf gleiche Quellen oder ähnliche, ja, Inspiration ist so ein positives Wort, aber eben ähnliche Ideologien, ähnliche Grundgedanken zurückgreifen, die auch solche Dinge wie zum Beispiel den Sturm aufs Kapitol oder so in den USA oder diese ganze Alt-Right-Bewegung, die das wirklich anspornen und woher diese Leute ihre Ideologie nehmen. Und auch, was ich sehr angenehm fand, dass dieser Film nicht versucht, das irgendwie zu erklären. Und eine Erklärung ist ja ganz oft schon nah, gefährlich nah dran an einer Rechtfertigung oder zu entschuldigen, dass man irgendwie sagt, oh, diese Leute haben Schlimmes erlebt, die sind arm, die sind frustriert und sowas. Man sagt, nee, die meisten zum Ersten sind nämlich nicht Unterschicht. Und das ist halt einer dieser großen Mythos, dass die Unterschicht zu rechts wäre. Es stimmt, dass es ein rechtes Problem in der Unterschicht gibt. Es ist absolut real, ja, alle Leute, mit denen ich zur Grundschule gegangen bin, sie waren dann irgendwann Nazis, also richtige, so richtige Springerstiefel-Nazis, also das ist real, aber die Mittelschicht ist genauso rechts, nur sieht deren rechts anders aus. Das ist einfach eine andere Art, das zu äußern und zu leben, und es ist weniger plakativ und es ist eher subtil, aber das ist genauso aggressiv und genauso gefährlich.
Ja, und oft dann eben institutionalisiert, sodass die Dinge legitimiert scheinen. Ja, ich war darüber auch sehr dankbar, dass der nicht so psychologisiert hat, dass ihn da gar nicht in irgendeine düstere Vergangenheit oder so. Und was du angesprochen hast mit dieser Ideologie und wie die sich so ein bisschen manifestiert oder auch verbreitet, also da ist ja dann auch dieses Buch ganz zentral in diesem Film, ne? Das ist von William Luther Pierce, das The Turner Diaries, und das ist eigentlich wie so ein Manifest eigentlich, so verstehen die das jedenfalls. Ich glaube, das ist eigentlich ein Roman.
Ja, es ist so ein bisschen wie so eine, klingt so ein bisschen wie so eine Mark Twain, Davy Crockett Geschichte, also hat Illustrationen, wirkt erstmal auf den ersten Blick vielleicht sogar wie ein Kinderbuch, was bezeichnenderweise der Robert Matthews eben auch seinem kleinen Sohn als fürsorglicher Vater eben vorliest, wo man auch sieht, wie extrem früh diese Kids auch schon indoktriniert werden, also dass das überall ist, sowohl der Männlichkeitskult, der Waffenkult, dieser Gemeinschaft, dieser Bruderschaftskult halt in der Gemeinschaft und dieses Narrativ von uns wurde was weggenommen, unser Heimatland, unser Geburtsrecht wurde uns gestohlen von den schwarzen Juden, Kommunisten, von irgendeiner obskuren, also allen möglichen Gruppen, die aber nie konkret definiert sind, also die man niemals kennt, mit denen man nicht in Kontakt ist, von denen man sich aber übervorteilt fühlt. Und erst wenn man eben etwas weiter in dieser Geschichte vorwärts liest, merkt man, dieser Abenteuerroman führt eben direkt zu solchen Sachen wie gewaltvolle Machtenteignung, revolutionäre Akte, Terrorismus, Hinrichtungen, all solche Dinge. Also es ist keineswegs ein Kinderbuch.
Ja, aber es ist ein bisschen bezeichnend, dass er oft die Fraktionen, die eher dem rechten politischen Lager angehören, immer irgendwie Inspiration aus Kinderbüchern ziehen, ne? Also wir haben das ja auch im Silicon Valley so mit Tolkien und so weiter. Da, also ist natürlich, ich will das bei weitem nicht auf eine Stufe stellen, aber es ist schon kurios, dass die ganze Intellektualität, die beschränkt sich dann auf irgendwelche Kinderbücher.
Ja, und das ist aber interessant, ist ja auch, weil die Rechte ja gerade in den USA geradezu besessen davon ist, vermeintlich woke Kinderbücher eben zu verbannen. Und da gibt es ja wirklich Gesetze, die zum Beispiel sagen, dass bestimmte Bücher, die wirklich für kleine Kids gemacht sind, für 5- oder 6-Jährige, jetzt nur noch ab 18 ausgeliehen werden dürfen aus der Bibliothek, also de facto ihre Zielgruppe gar nicht mehr erreichen, es sei denn, die Eltern leihen das jetzt für das Kind aus. Aber unter dem, einfach nur unter solchen Nennern wie, oh, diesem Buch, da kommt eine queere Figur vor, oder da wird kritisch über Gott gesprochen, das darf man einem 5-jährigen Kind jetzt nicht vorlesen.
Genau, und natürlich auch Bücher, die komplett aus dem Schulplan genommen werden und so weiter. Ja, ich glaube, mir hätte nur so eine, also das soll jetzt nicht zu prätentiös klingen oder so, aber mir hätte so eine Intellektualisierung dieses Stoffes doch schon noch ein bisschen besser gefallen, weil ich finde ja, diese eigentliche Gefahr, die ich angesprochen habe, dass es da so einen ganz strategischen Mann gibt, der sich so als Pater geriert, ne, in so einer Art Kirche dort vor Ort, der seine eigene Community aufbaut und der eigentlich den Kongress so als Ziel hat, ne, nicht im Sinne von den anzugreifen, sondern den zu infiltrieren und so weiter, dass das gar nicht so durchgekommen ist. Und so ist es ja am Ende doch eher dieser Einzelfall, der so ein bisschen nacherzählt wird. Ich muss aber sagen, was die ganze technische Umsetzung angeht und so, hat der Film schon sehr gute Schauwerte zu bieten. Also ich denke auch an diese Fahrt auf der Autobahn, ne, wo sie dann diesen Laster überfallen, dieser Geldtransporter, und dann auch so eine Straßen, wie heißt es, wo diese Nägel dran sind, damit die...
Ja, ich weiß, was du meinst, genau. Also dass hier eben so ein Stacheldraht auf die Autobahn werfen, um die nachkommenden Autos zu stoppen, und die Soundspur ist eben auch sehr effektiv, sodass die Schüsse immer ganz laut widerhallen. Also die Action-Szenen sind wirklich astrein inszeniert. Ich persönlich hätte sie auch nicht gebraucht, aber ich denke, wer Genrefilme mag, kann das auch genießen.
Mhm. Ja, aber ich muss sagen, also Jude Law ist natürlich im Zentrum, aber mir hat auch Nicholas Hoult richtig gut gefallen. Also ich finde, der hat eigentlich wie die Faust aufs Auge gepasst für diese Rolle, oder?
Absolut, er ist für mich auch die definitiv spannendere Figur und ich denke auch, dass das letztlich...
Und er wirkt so unschuldig, oder?
Ja, mit diesem College-Haarschnitt genau. Und so. Und ich habe gerade meine Kritik nämlich fertig geschrieben und da sogar diesen College-Haarschnitt erwähnt, weil er da so schuljungmädchenmäßig aussieht. Und wirklich ganz harmlos, wie jemand, der das gar nicht macht. Aber das ist ja eben oft der Fall, dass die Leute, die irgendwie gruselig aussehen, völlig harmlos sind. Und die Leute, die immer super harmlos wirken, die sind dann die Psychopathen.
Ja, also von mir so bedingte Empfehlung. Ich fand, also man kann ihn sich auf jeden Fall ansehen. Damit macht man jetzt nichts falsch oder so. Aber ja, ich glaube, leider... So ganz viel über unsere Gegenwart kann er uns jetzt vielleicht auch nicht sagen. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass der jetzt so zwingend mit unserer Gegenwart in Verbindung steht, außer eben, dass diese Sachen existieren. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass er das auf eine besonders anregende Weise kommentiert oder so.
Also ich möchte ihn schon empfehlen, insbesondere auch, weil er bestimmte Punkte anschneidet, die sonst viele eher konservativ geschiente Cop- und Actionfilme gerade nicht ansprechen, etwa wie Faschismus und Familienwerte zusammenhängen, dass das untrennbar verbunden ist, gerade dieses konservative Konzept von Familienwerten. Ganz oft ist es ja so, dass Leute Familienwerte sagen, aber Faschismus meinen. Und dass der Film das wirklich zeigt und zeigt, dass gerade dieses Kernfamilienideal, dieses heteronormative Ideal, Grillfeste, das ist das Tor zur Hölle, Leute. Und so schlimm wie Grillfeste sind dann nur noch Paraden.
ja, wahrscheinlich.
Also dass der Film diese Sachen wirklich anschneidet und auch, aber auch zum Beispiel durch die Erwähnung dieses Buches, was so gefährlich ist, zeigt, wie die Konservative diese paradoxe Dialektik hat, wo sie einerseits Bücher verteufeln und andererseits aber aus Büchern ihre ganze Ideologie ziehen, aber auch zum Beispiel, wie die sich bestimmte Zielfiguren suchen. Da wird ein Radiomoderator, der eben kritisch, demokratisch und pointiert im Radio kommentiert und eine Talkshow hat, wird da in einer Szene niedergeschossen, dass man auch zeigt, wie ängstlich die sind, dass die selbst vor jemandem, der vermeintlich, also der wirklich ein vergleichsweise kleines Licht ist, der sich vielleicht auch deswegen irgendwie sicher fühlt, weil er denkt, ich bin ja zu unwichtig,
ja,
dass sie davor wirklich Schiss haben.
Genau, und so ein Radiomoderator, ich weiß nicht, in Denver oder so, keine Ahnung, ne? Also irgendwo abgelegener Nebenchannel irgendwie nachts oder so, ja, da...
Hat ja so eine Talkshow, wo man anrufen kann.
So ein bisschen Domian oder sowas, ja, so Ratgeber-Sendung.
Genau, also es gibt ja, also gerade damals waren ja diese Anruf-Talkshows im Radio sehr populär, dann gibt es ein Thema und so. Und das ist ja sogar, was ja auch eine gewisse, also wirklich eigentlich ein trauriger Moment ist, weil da eben auch dieser Idealismus noch in vielen solcher Menschen, diese Moderator angesprochen wird, der sagt, also trotz allem, Leute, glaube ich, dass die Leute im Prinzip gut sind und reden wollen.
Ja. Ja, ich glaube, ich würde dem schon soweit zustimmen und so. Also man kann sich den auf jeden Fall ansehen und ich glaube, sollen wir mal Pause machen? Oder? Ja. Hier gab es nur gerade eine kleine Unterbrechung wegen des Raumes, aber alles gelöst. Und ich glaube, wir können es aber auch als Anlass nehmen, um weiterzuziehen. Lida, ich gebe dir die Wahl. Wollen wir denn zu Wolves gehen oder wollen wir zum Großwerk hier gehen, The Brutalist?
Wir machen jetzt gleich brutal weiter mit The Brutalist, genau.
Okay, ja. Ich glaube, da werde ich jetzt ein bisschen ausholen müssen für eine kleine Einleitung, weil ich glaube, das lohnt sich, um dann besser in den Film einsteigen zu können. Also, das ist der neue Film von Brady Corbet. Ich habe extra mal nachgeschaut, wie man den Namen ausspricht. Und das ist jetzt ein dritter Film nach The Childhood of a Leader und Vox Lux oder Vox Lux. Die haben beide auch ihre Premiere in Venedig gehabt und er hatte gleich mit seinem Debüt damals hier auch zwei Preise gewonnen, unter anderem, also nicht unter anderem, er hatte das beste Debüt damals und auch einen Regiepreis bekommen in der Nebenkategorie Horizonte hier. Und ja, das ist ein Typ, der eigentlich ja so gar nicht begonnen hat, ne? Der ist besonders als Schauspieler eigentlich zuerst in Erscheinung getreten und wirklich hat sich dann auch gleich die großen Auteur-Filmemacher rausgesucht. Er hat mit Lars von Trier zusammengearbeitet, mit Michael Haneke, mit Ruben Östlund, mit Bertrand Bonello und auch mit, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, aber der Regisseur von Mysterious Skin, Araki oder so.
Genau. Greg Araki.
Ja, also wirklich, man sieht, er hatte da schon Interesse daran, auch mit bestimmten Leuten, mit bestimmten Visionen zusammenzuarbeiten. Und man kann davon ausgehen, dass ihn das auch beeinflusst hat bei der Entscheidung, hinter die Kamera zu treten. Das ist jetzt sein neues Werk, an dem er 7 Jahre gearbeitet hat. Und ja, zentral sind eigentlich Adrian Brody, Guy Pearce und Felicity Jones. Und besonders Adrian Brody ist schon wahrscheinlich, der ist wahrscheinlich fast in jedem Shot oder so in diesem Film. Also der ist schon sehr, sehr dominant. Und es wird jetzt schon, so wie ich das gehört habe, darüber diskutiert, dass ihm die Oscar-Nominierung da nicht zu nehmen sein wird. Also darüber können wir gleich sprechen. Aber das ist schon ein Film, der hier heraussticht. Also der wurde auch präsentiert auf 70 mm. Und ja, wir machen einen kleinen Abstecher zum Nerdtum. Und ich glaube, ich bin bei dir da vielleicht auch nicht an der richtigen Adresse, aber der Film wurde auf in so einer Vista Vision Kamera aufgenommen. 35 mm, aber offenbar wird er dann auf 70 mm gezeigt. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber so ist es offenbar hier passiert. Also ein relativ altes Kameraformat. Das wurde so vor allem von Alfred Hitchcock sehr popularisiert damals. Und das hatte auch zur Folge, dass er so eine alte Kamera benutzt hat, dass der Ton eben nicht gleichzeitig aufgenommen werden konnte, weil die einfach so laut ist, die Kamera. Was auch so was zum Prozess hier hinzugefügt hat wahrscheinlich. Und für Adrian Brody wahrscheinlich auch so eine persönlichere Geschichte, weil er eben auch eine ungarische Mutter hatte, eine Künstlerin. Sie war Fotografin, die auch in die USA emigriert ist. Und so eine Geschichte haben wir hier auch. Also der Protagonist, gespielt von Adrian Brody, der war Buchenwald-Inhaftierter oder Gefangener, inhaftiert ist das falsche Wort, und ist dann eben in der Nachkriegszeit hier in die USA ausgereist. Zuerst, glaube ich, kommt er in New York an, aber dann ist er in Philadelphia eigentlich die ganze Zeit.
Genau, er kommt in New York an. Wir sehen da wirklich diese Freiheitsstatue erschlagend groß über ihn, und es ist auch eine, der wirklich schon diese erste Szene ist sehr packend inszeniert, und dann hält er sich aber überwiegend in erst ja Philadelphia, sie stand noch Pennsylvania, wo er dann schließlich lange Jahre aktiv ist.
Genau, eigentlich klassisch, also ist auch mal so ein bisschen erfrischend eigentlich, weil Philadelphia, womit verbindet man das? Vielleicht Rocky oder so, aber viel mehr kommt einem da vielleicht gar nicht in den Sinn, oder?
Ja.
Wenn ich drüber nachdenke, mehr vielleicht doch, aber ja. Und war auch noch aus einer anderen Hinsicht besonders, weil der denn eben so relativ lang ist und so eine 15-minütige Intermission hatte, wo auch so ein Countdown abläuft in der Mitte. Und hat auch so ein bisschen zu ein paar Zwischenrufen geführt, weil die Leute die ganze Zeit gesagt haben, stellt doch mal das Bild scharf und so weiter.
Dabei soll es eben unscharf sein, und was ich auch sehr gewitzt fand, war, dass es eben so ein Fake-Foto ist, also ein Foto, was historisch aussieht, aber eben natürlich nicht historisch ist.
Was ja auch mit der ganzen Figur von Laszlo Tod in Verbindung zu bringen ist. Das ist so ein bisschen die Lydia-Tarr-Geschichte, aber 2024, ne? Dass hier so eine fiktive Biografie uns vorgesetzt wird, die aber eben fiktiv ist. Ja? Also man kann sehr leicht den Eindruck gewinnen, dass es auf einer wahren Begebenheit beruhen könnte, aber...
Und tatsächlich hatten den ganz, also wie ich an einigen Gesprächen meine herausgehört zu haben, hatten den tatsächlich einige im
Publikum. Ich habe das auch gehört bei Leuten.
Die wirklich dachten, das ist jetzt jemand, der so, oh ja, und versucht haben, Mist, ich finde ja gar nichts auf Wikipedia über den und so. Also dass sie versucht haben, den zu googeln und dachten, das ist jetzt ein Architekt, und es ist ja auch jetzt keine Schande zuzugeben, dass man sich vielleicht auf Architektur oder bestimmten Gebieten nicht auskennt und dass man ja auch unbekannte Leute finden kann, einen Film, klar, über die drehen kann.
Genau. Also. Und er hat es auch versucht, also er hat so mit Architekturprofessoren gesprochen, aber so eine Biografie hat es einfach nicht gegeben.
Genau. Und also, man merkt aber, dass Elemente von echten Architekten mit einfließen. Mhm. Also wir sehen ja an einer Stelle, ich habe das ja nochmal geguckt, die sind die Meisterhäuser in Dresden, die wir in Dessau, die wir an einer Stelle sehen. Und er hat zum Beispiel am Bauhaus dann studiert, dieser fiktive Charakter. Also da ist so ein bisschen Feininger mit drin, da ist so ein bisschen hier Laszlo Moholy oder, wie, wie man das ausspricht, mit drin. Also es sind Elemente und bestimmte Anlehnungen, aber es ist jetzt niemand, er lernt denn diesen Millionär kennen, der so ein bisschen so ein William Randolph Hearst-Charakter ist, aber es sind keine authentischen Figuren, sondern einfach, wo man merkt, da fließen Aspekte mit ein, aber es ist keine Biografie.
Genau. Und geschrieben wurde das noch auch von Mona Fastvold, also ist eine Norwegerin.
Seine Partnerin, ne?
Das genau, seine Frau auch. Und die ist eben auch Regisseurin. Mhm. Sie hat unter anderem The World to Come gemacht, diesen Film. Und ja, also ich finde ja immer, also ich habe irgendwann mal dieses Leitmotiv mir zu Herzen genommen. Alles, was du siehst im Kino, nimm das als eine Intention wahr. Ja? Also wenn du etwas siehst und zum Beispiel das Bild ist unscharf, dann denke ich, okay, das ist so gewollt, dass es so ist. Ne? Führt manchmal zu Kuriositäten, weil ich kann mich erinnern, ich hatte mal so eine Pressevorführung von diesem letzten Damien Chazelle-Film, Babylon. Und da war am Ende noch was noch nicht korrigiert. Und da war dann die letzte halbe Stunde, da war irgendwas falsch und das hatte so einen ganz krassen Grünstich, aber da der Film da in so eine Untergrund ging, so eine Untergrundwelt, dann dachte ich, das war so gewollt, ja, und also manchmal führt es auch ein bisschen in die Irre, aber ja, hier, ich habe auf jeden Fall von vielen Leuten das Feedback gehört, diese Unschärfe hat schon Leute irritiert hier, oder?
Ja, ich da fand den Film gerade auf visueller Ebene sehr stark, weil er hier ganz klar mit der Metapher arbeitet, also die zum einen eben drückt sich dieser Laszlo Todd, und das sagt er an einer Stelle auch sehr dialogisch direkt aus, psychologisch, und versucht sein Trauma zu verarbeiten in Gebäuden. Und zum anderen sind aber auch gleichzeitig die Bauwerke und Räume, die wir da sehen, Metaphern für die Seelenräume und das Innenleben der verschiedenen Menschen. Und wir haben da auch, also es geht bis in diese Symbolebene, geht auch so weit, dass zum Beispiel bestimmte Krankheitserscheinungen eindeutig eine psychosomatische oder psychologische Komponente haben. Also dass Leute zum Beispiel buchstäblich den Schmerz des Erlebten in physischen Schmerz kanalisieren. Das ist durchaus auch real und medizinisch. Also dass Leute, also das Bekannteste ist, glaube ich, Phantomschmerz, ja, dass Leuten die Hand wehtut, obwohl gar keine Hand mehr da ist. Also das ist durchaus wahr und auch bekannt inzwischen, dass selbst sowas wie Nerventrauma sich in Schmerzsignalen vermitteln kann. Nur es gibt ja so Krankheiten wie Fibromyalgie, aber das hat hier eine ganz klare metaphorische Ebene, oder dass eben Erfahrungen zu buchstäblichen Lähmungen führen und das aber nicht konkret medizinisch jetzt durch einen Unfall oder dergleichen erklärt wird, sondern offenbar als Metapher angelegt ist.
Ja, ich fand ihn auch visuell sehr beeindruckend. Es gab auch, also ich muss sagen, es gab immer mal wieder diese Autofahrtszenen, ja, wo einfach nur eine Straße lang gefahren wird aus der Fahrerperspektive, und das hätte ich mir auch sehr lange ansehen können, weil einfach das Format wirklich dazu einlädt, sich in diesen Bildern zu verlieren. Das ist schon eine Erfahrung, die hier ganz klar herausgestochen ist. Und die Unschärfe, die du ansprichst, ich hatte auch das Gefühl, das spiegelt sich immer mal wieder in der Musik wieder, dass es so Verzerrungen gab oder eben auch Dinge ein bisschen verrückt sind. Also es wird etwas gesungen und dann ein, zwei Sekunden später wird nochmal das Gleiche gesungen und dann gibt es so eine Versetzung eigentlich, die da stattfindet. Und ich glaube, der Film ist sehr voll davon und ich glaube, der Film lädt auch dazu ein, das noch so ein bisschen sich näher alles anzusehen, was es da so gibt. Wir müssen vielleicht nochmal, also wir haben das, glaube ich, schon klar gemacht, aber dieser jüdische Hintergrund, der spielt dann eben auch thematisch eine ganz große Rolle. Also er war eben dieser Architekt im Bauhaus, spricht, glaube ich, auch schon Deutsch, aber in dem Film wird nicht so wirklich viel Deutsch gesprochen. Ich glaube, vielleicht ein, zwei Szenen mal so am Rande, aber der Film ist eben hauptsächlich Ungarisch und Englisch.
Ja, ich hatte auch ein paar Szenen, da sprechen die nicht unbedingt Deutsch, sondern dass die manchmal was Jiddisch sagen.
Ja, genau.
Und ich zitiere eine Bekannte von mir, die israelisch ist: Yiddish sounds like funny German.
Mhm, ja. Das ist aus deutscher Sicht auf jeden Fall so. Und so wie du das gerade schon angekündigt hast, mit diesem, ja, so eine Art Mind Palace, ne, der da errichtet wird, ist also die...
Es ist so ein Xanadu, es ist so ein Gedankending, das
genau.
Dann sein.
Und es verbindet sich natürlich ganz leicht zur Filmhistorie. Leute wie Fellini, 8,5 oder Synecdoche, New York von Charlie Kaufman, das sind für mich ganz klare Referenzen hier auch gewesen. Und ich muss auch sagen, das hat mich sehr an einen Paul Thomas Anderson Film erinnert. Besonders The Master vielleicht, und weil es da ja auch so eine charismatische Figur gibt, bei dem der Protagonist so Unterschlupf findet und der ihn aufnimmt und auch in die Gemeinschaft eigentlich eingliedert. Aber das ist ja alles auch ein bisschen ambivalenter, weil eben die ganze Zeit dieses Jüdischsein, das und so ein Gefühl, das er hat von Minderwertigkeit. Er hat die ganze Zeit das Gefühl, die Leute wollen ihn da nicht haben.
Eben weil er Ausländer ist und dass eben dieses xenophobe Element da immer mitwabbert und das xenophobe Element dann offenbar auch stärker ist als Antisemitismus. Das heißt, dass selbst amerikanischstämmige weiße jüdische Menschen ihn wiederum ausgrenzen, nicht weil er Jude ist, sondern weil sie ihn eben als Ausländer wahrnehmen und er auch mehrfach darauf hingewiesen wird, auf sehr herablassende Weise, er solle doch seinen Akzent abtrainieren und quasi akzentfrei Englisch sprechen und dass man auch diese Erwartungshaltung hat, dass Namen eingeenglischt werden, dass man also nicht mehr seinen originalen Namen behält und das schon als eine Art Integrationsverweigerung wahrgenommen wird.
Ja, und durch seinen biografischen Hintergrund mit eben seiner Einwanderermutter ist eben Adrian Brody auch dazu prädestiniert, so eine Rolle eben zu spielen. Also er hat dann auch im Rahmen des Festivals gesagt, dass das eine Rolle war, die ihm sehr nahe ging. Und es ist ja auch, wenn man ehrlich ist, so eine große Rolle hat er lange nicht gehabt. Also wirklich so auf so einem A-List-Festival und nicht in so einem Ensemble-Ding wie Wes Anderson oder so, wo ja die einzelne Performance immer untergeht im großen Ganzen eigentlich. Das ist hier mal wieder so eine Rolle wie
Der Pianist,
der
was
Pianist
mir einfällt. So.
Genau.
War auch ja so ein Film, der ganz auf ihn fokussiert war.
Ja, und was ich aber schon sagen muss, also ich bin von dem Film nicht überzeugt. Ich sehe das alles und da steckt auch viel drin, aber ich finde, es gibt so eine riesige Diskrepanz zwischen dieser visuellen Aufmachung und der auditiven Aufmachung auch und dem Drehbuch. Also ich fand das Drehbuch relativ mies. Also ich habe da auch keine Szenen, die mir dahingehend in Erinnerung bleiben, was da irgendwie gesagt wurde oder so. Also oft grenzte das für mich sehr ans Parodistische. Ich hatte das Gefühl, es war so Paul Thomas Anderson, aber diese Brillanz, die bei ihm in den Filmen ist, die habe ich hier eigentlich die ganze Zeit über vermisst und ich habe immer gedacht, der Film will sich dazu aufschwingen und ich muss aber auch sagen, da steckt so eine große Ambition dahinter, dass ich das schon in der Hinsicht wertschätzen kann. Es ist aber wirklich, gerade in der zweiten Hälfte war es für mich, ja, ich musste den Film so ein bisschen durchstehen, ehrlich gesagt. In der ersten Hälfte konnte ich, obwohl das alles so ernst klingt und irgendwie wahrscheinlich auch ernst gemeint ist, was wir gesagt haben bisher, hat sich leider für mich nicht so angefühlt. Also gerade in der ersten Hälfte, ich habe die ganze Zeit gedacht, diese Dialoge, das ist schon sehr parodistisch. Also gerade dieser Leader, der ihn da eben aufnimmt.
Dieser Madsen, dieser, ja. Ich habe so diese, ich liebe ja Annaffern, ne? Und also dieser mephistophelische Madsen,
genau.
Ja, Trademark, schon meiner Kritik verwendet, der Ausdruck könnt ihr jetzt nicht mehr sagen. Und das
Guy Pearce gespielt, ne?
Genau. Und wenn der denn da so sagt, oh, das ist sehr poetisch, was sie da gerade gesagt haben, dass sowas Selbstgratulierendes da drin steckt, das ist schon wirklich manchmal unfreiwillig komisch und der Film schleppt sich halt auch gerade im zweiten Akt sehr lange hin. Deswegen, ich habe ihm auch lange überlegt, wie, also dass ich ihn gut bewerte, stand fest, aber wo man ihn jetzt einordnet.
Schwer zu bewerten, ne?
Genau, ich muss ja, also wir müssen beim Movie Break ja Punkte vergeben und da ist dann das manchmal wirklich sehr schwer zu gewichten. Wie setzt man jetzt sowas wie Kulissen, Kostüme, Schauspiel gegen die Inszenierung oder die Dramaturgie oder das Narrativ ab. Aber eben zum einen, was du jetzt absolut zu Recht sagst, diese Schleppende, diese Langeweile, die unfreiwillige Komik, aber dann auch dieses Altmännermäßige, dass da die weiblichen Charaktere fast nur dekorativ sind.
Ja.
Und auch sehr klischeehaft besetzt. Und dann halt noch auch so ein Punkt, der bei mir halt definitiv Abstriche gab, nämlich dass Queerness als so eine Art negative Waffe dargestellt wird und dann als Symptom oder Ausdruck von so einer psychologischen Perversion.
Ja, wobei ich sagen muss, da kam für mich dann auch der Antisemitismus zum Vorschein, dass es eben so eine Erniedrigung auch dadurch wahrscheinlich justified, wie sagt man das?
Gerechtfertigt?
Ja, es wird dadurch gerechtfertigt eigentlich. Also es wird nicht so artikuliert, aber man kann das auf jeden Fall so lesen, dieser eine Szene, auf die wir nicht näher eingehen wollen vielleicht jetzt. Aber ja, ich glaube, da steckt auf jeden Fall sehr viel drin. Und er ist auch so eine Figur, es fällt am Anfang so ein Goethe-Zitat, wo es heißt, niemand ist so versklavt wie der, der nicht
glaubt, frei zu sein.
Der glaubt, frei zu sein, genau. Und ich glaube, der Film dreht das dann unmotivisch, ne? Und er fühlt sich die ganze Zeit gefangen. Und er fühlt sich in seinem Körper gefangen, er fühlt sich mit seiner Biografie gefangen, er fühlt sich
in der Vergangenheit gefangen,
ja, genau,
dieses Trauma.
Das, genau, also er kann davon gar nicht loslassen und deswegen, genau aus umgekehrten Gründen, ist er eben auch nie frei. Aber ja, also ist ein Film, den ich als Erfahrung einfach empfehlen würde. Ich würde nicht sagen, dass das ein herausragender Film ist, aber ich würde sagen, dass das eine Filmerfahrung ist, die man mitnehmen sollte.
Ja, unbedingt. Ich muss so ein bisschen so denken, wie wenn man in bestimmte Häuser reingeht und sagt, wow, hier sieht es ja echt interessant aus, so ähnlich wie die meisten Häuser in Dessau eben, aber man möchte da nicht unbedingt wohnen.
Ja, ja. So kann man das zusammenfassen. Und ganz zum Schluss, vielleicht relativ schnell, oder? John Watts hat einen Film gemacht. Also John Watts, wir kennen ihn aus dieser neuen Spider-Man-Trilogie, der Marvel-Trilogie. Also. Und dieser Film heißt Wolves. Und der Grund, warum der hier auch läuft, ist so ein bisschen wie Berlinale Gala oder so. Ja, das ist so ein Nebenfilm, der überhaupt nichts bei irgendwelchen Awards oder so zu suchen hätte, aber er bringt eben die große Star-Power hier hin, also in Form von Brad Pitt und George Clooney. Und ist natürlich auch alles hier so getaktet im Festival, dass Angelina Jolie schon wieder weg ist mit
Maria. Ja, da haben die drauf geachtet, dass sie jetzt längst über die Berge ist. Und,
Also literally in den Bergen jetzt beim Telluride Festival. Und ja, das ist ein Apple TV Plus Film. Damit ist wahrscheinlich schon relativ viel gesagt und ist aber zumindest, was ich ganz schön fand, ist ein New York City Film. Also spielt alles in einer Nacht und es sind eben zwei Leute, die Sachen reparieren. Also metaphorisch gesehen, immer wenn es irgendwelche kriminellen Aktivitäten gibt oder so, wo aufgeräumt werden muss, dann sind sie die Leute, die angerufen werden, über die man sonst gar nicht so viel weiß, nur dass sie vielleicht eine Lederjacke tragen oder so. Sie sind sich beide sehr, sehr ähnlich und daraus macht der Film eben auch, daraus bezieht er seinen Humor eigentlich und die müssen beide durch einen kuriosen Zufall oder auch nicht, müssen sie eben hier zusammenarbeiten, um gemeinsam sauber zu machen.
Genau, sind so Leute, die eben Leichen beseitigen, wenn irgendwo Leichen aufgetaucht sind. Und genau das ist vermeintlich zu Beginn des Films passiert, obwohl es da natürlich ein paar Twists noch gibt. Und ich sag mal, viele davon sind vorhersehbar. Also deswegen überlege ich jetzt auch, wie viel man davon eigentlich sagen kann, weil ich das gar nicht wirklich als Spoilern bezeichnen möchte. Aber tue ich euch mal einen Gefallen und sage fast nichts davon. Aber jedenfalls geht es dann so Popcorn-Kinomäßig durch die Nacht. Und was mich eigentlich an dem Film so ernüchtert hat, war, wie vorhersehbar und abgedroschen viele der Witze sind. Dann, dass es im Prinzip immer nur ein Witz ist, nämlich der Witz, dass A, die beiden können sich nicht leiden, B, die beiden sind sich total ähnlich. Und dann irgendwann,
und sie sind cool.
Ja, und das wird halt endlos variiert. Und es ist, als ob man den gleichen Witz immer wieder mit einer kleinen Veränderung erzählt. Und irgendwann ist es dann einfach nicht mehr komisch. Und halt, dass dieser Film aber auch furchtbar verklemmt ist. Also man merkt, wenn zum Beispiel so in manchen Szenen, wo die so kurz davor schienen, einen homophoben Witz zu machen, sich aber dann nicht trauen und dann versagt es nur. Und dann wirkt die Szene so halb homophob. Und das, habe ich jetzt festgestellt, ist das Schlimmste von allen. Das Einzige, was noch schlimmer ist, ist, wenn man sich das so halb macht, aber sich dann nicht mal das traut und eieiei. Also man traut sich weder Camp noch Homophobie und das ist dann richtig peinlich.
Ja, wir sehen dann so Pommes, die aneinander gehalten werden und sich so gegenseitig küssen oder so. Also auf dem Niveau sind wir da angekommen.
Ja, oder wie lustig ist es denn, wenn sich drei Männer ein Apartment mieten? Ha, 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 was machen die da? Drei Männer in einem Apartment, ich lach mich tot.
Ja, sehr, sehr...
Ja, Altherrenhumor halt.
Ja, schon. Ich habe mir gedacht, also klingt ein bisschen böswillig, aber... Das ist so ein Film, den ich, das will ich jetzt nicht sagen, aber vielleicht Großeltern oder so könnte man vielleicht, also ich glaube, die könnten daran Gefallen finden, dann ist doch nochmal, der Clooney ist doch nochmal im Fernsehen.
Genau, und
der
den Schwiegermutter so attraktiv findet, so,
genau.
Und um die beiden geht es halt einfach nur. Und ich meine, ich habe versucht, vorhin auf die Pressekonferenz zu kommen, war natürlich keine Chance, ne, weil ganz viele Leute die beiden einfach sehen wollen. Und klar, wenn man die mal auf einer Pressekonferenz zusammen sieht, die machen Witze, die haben eine gute Dynamik, die quatschen, das ist lustig. Dich anzusehen und macht auch Spaß, aber da ging es eben garantiert 90% der Leute, die da auf dieser PK wollten, ging es darum, die zwei zu sehen und nicht darum, irgendeine Frage zu stellen.
Ja, ja.
Sei es drum.
Ja, also für mich wirklich Reaction-Shot der Film eigentlich. Ja? Es gibt immer irgendeine Situation und dann schaut er cool rein oder der andere schaut cool, ja, und dann das war's eigentlich.
Die Screentime musste ja auch geteilt werden. Ich kann mir richtig vorstellen, dass es da so eine Klausel gab, so, oh, der hat noch 30 Sekunden mehr.
Kann ich mir vorstellen, ja. Und natürlich keiner darf über den anderen so obsiegen oder Dominanz haben wahrscheinlich oder so. Aber was ich dem Film zumindest zugestehen will, er hat ein paar so coole kinetische Momente, ne? Wo wirklich Dynamik so einfach körperlich benutzt wird. Also diese Szene, wo er, kann ich das verraten? Naja,
ja,
er muss, wie es scheint, eine Leiche, also George Clooney muss eine Leiche verschwinden lassen. Und wie er die auf so einen Karren zieht, ist schon sehr cool gemacht eigentlich. Und weil er sein ganzes Körpergewicht so auf diesen Wagen stellt, um die vermeintliche Leiche da raufzuziehen.
Um so eine Art Flaschenzug-Momentum zu kreieren.
Genau, ne? Also solche Sachen hat der Film schon hin und wieder ganz okay gemacht. Aber
ja, und es gibt eine Frank Sinatra-Anspielung, die ja auch dann ganz witzig ist, weil ja Clooney in dem Ocean's 11 war, der ja damals das Original mit Sinatra besetzt war. Also solche kleinen Sachen, aber das sind halt wirklich ein oder zwei Szenen oder vielleicht insgesamt dann drei. Und dann gibt es sogar so einen Versuch, manchmal solche Meta-Witze zu machen, aber die klappen nicht. Zum Beispiel ist da eine Ministerin involviert, eine offenbar populäre konservative Politikerin, die dann die beiden oder einen von den beiden alarmiert, ganz am Anfang, ist also kein Spoiler, das ist die allererste Szene, und sagt, ihr müsst mir hier aus meinem Dilemma helfen. Und dann sieht man nachher so ein Poster von ihr, so ein Werbeparteiposter im Hintergrund, Tough on Crime. Aber das Ding ist, sie hat ja gar kein Verbrechen begangen. Weil es im Rahmen der Handlung eben so war, dass sie gar niemanden umgebracht hat, sondern tatsächlich eben einfach nur eine unglückliche Verkettung von Zufällen sie in eine missliche Lage gebracht hat.
Ja, das stimmt. Also, ja, ich glaube, ist ein Film, den ich... Also ich glaube, es gibt wirklich ein Publikum dafür, für diese
Absolut.
Art Film.
Es gibt definitiv ein Publikum dafür, und ich glaube, dieses Publikum sind ältere Frauen, weil ich schon drei oder vier älteren Frauen, die irgendwie danach mit mir so ein bisschen, haben wir so ein bisschen Gespräch angefangen, die meinten, well, it was quite nice, it was nice to see them, and I then was like, no, and they were, yeah, okay, no, it was not an intellectual movie, I get you, und das ist immer so, ist definitiv jetzt Popcorn-Kino für Schwiegermama, würde ich sagen.
Ja, so würde ich das auch einschätzen. Und ja, wird ein Publikum haben, aber dann auch wieder nicht, weil es eben auf Apple TV Plus läuft. Und das ist ja wirklich, also viele wissen gar nicht genau, dass das Ding existiert, glaube ich, immer noch eigentlich. Und man weiß ja auch, die Abrufzahlen sind, also ich glaube, die haben so viel Aufrufzahlen in einem Monat wie Netflix an einem Tag oder so.
Ja, ist so ein bisschen so wie Mastodon, ja. Viele wissen nicht, dass es existiert, genau. Andere wissen nicht, was es ist.
Ja, und ich glaube, damit schließen wir es heute ab. Genau. Das war unser Tag 5 und morgen, ich habe es gerade gar nicht auf dem Schirm, was morgen kommt, aber... ja, lasst euch überraschen.
Ja, ich gucke morgen Stranger Eyes, denn ich habe ein Interview, was hoffentlich klappt, mit dem Regisseur.
Da bin ich auch drin in dem Screening. Interview habe ich nicht am Start, aber zumindest in dem Screening bin ich auch drin. Na super, dann sehen wir uns da auf jeden Fall und bis die Tage.
Bis dann.